das war mir wichtig, dass wir das aus Corona gelernt haben, so Helikoptermaßnahmen, wie soll ich das sagen, ohne dass ich mich jetzt komplett dumm benippt mache, mir ist wichtig, dass es Maßnahmen gibt, wo die Leute nicht ins Denken aufhören. Was haben wir alles meine Diskussionen? Und das wundert mich fast. So quasi Landwirtschaft und Klima gehört nicht zusammen. Ja, das ist untrennbar aus meiner Sicht. Jetzt läuft es mir gerade über den Buckel, weil das ist nämlich so. Wir sind in unserer Bubble, nicht?
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute zu einer ganz besonderen Folge, weil wir online aufnehmen. Und das liegt daran, dass ich sehr, sehr kurzfristig meinen heutigen Gast überfallen habe, Stefan Lindner. Der ist kein Unbekannter und war auch schon mal zu Gast in dem einen oder anderen Podcast bei mir. Stefan ist Landwirt in Tirol, hat einen Rinderbetrieb, ist Obmann der Berglandmilch, das ist die größte Molkerei in Österreich. Ist mit seinem Betrieb zu Hause auch eine Flagship-Farm für McDonald's. Das sind Betriebe, die besonders innovativ und zukunftsorientiert arbeiten. Du warst, glaube ich, früher Obmann des Rinderzuchtverbands, der Tirolmilch, und wahrscheinlich können wir nur eine Viertelstunde lang fortsetzen, wer du bist, oder Stefan?
Ich sage mal einen schönen Nachmittag. Bleib mir das Regler und Bios und dann fangen wir mal ins Rennen und dann kommen wir mal drauf.
Sehr gut. Danke für die Zeit und danke, dass das so kurzfristig geklappt hat. Lieber Stefan, kurzfristig deswegen, weil es um ein akutes Thema geht. Wir beobachten alle seit Monaten eigentlich mittlerweile, dass es der Landwirtschaft in Österreich nicht gut geht. Es ist viel zu trocken, seit dem Winter eigentlich schon. Es ist im Frühjahr zu trocken gewesen. Wir sehen sehr frühe Getreideernten, Ernteausfälle oder zu späte Ernten. Obst wächst nicht, aber auch die Feldfrüchte wachsen nicht. Tiere auf der Alm müssen getränkt werden, weil das Wasser versiegt. Teilweise werden sie schon früher wieder von der Alm runter in den Stall geholt, weil einfach kein Futter oben wächst. Jetzt wird herunten Winterfutter zugefüttert. Das klingt nach einem Horrorszenario eigentlich. Und mein Gefühl ist, dass die Landwirtschaftspolitik schweigt dazu. Jetzt schon langsam hören wir nehmen am Montag auf, dem 10. August, schon langsam hören wir von Vertretern der Standespolitik Ankündigungen oder Pläne, was man vorhat. Wie schlecht geht es der Landwirtschaft aus deiner Sicht? Du bist selber in der Praxis, du hast einen Betrieb, du sprichst aber auch für viele tausend Milchbauern. Wie geht's euch und wie groß ist die Sorge?
Es ist so, die Landwirtschaft, also wir Bauern, haben die Werkstatt Natur. Und wir haben gute Zeiten und schlechte Zeiten, wenn man will. Also nur ein Beispiel, letztes Jahr haben wir sehr, sehr gute Ernten gehabt, haben wir sehr, sehr gute Futterqualitäten produzieren können, haben wir ein ausgewogenes, ein überdurchschnittliches Jahr gehabt und haben dann auch in weiterer Folge mehr Milch angeliefert bekommen. Es ist einfach in dem Jahr 25 gut gelaufen. In Österreich, in Europa war auf der ganzen Welt was ähnlich. Also da hat es wenig Umweltausreißer gegeben. Und jetzt heuer haben wir, wenn man so will, genau das Gegenteil, vom Top-Jahr in ein sehr forderndes Jahr. Wie geht's uns? Wir arbeiten so quasi mit dem Einklang mit der Natur. Aber die Frage, die was mir als Bauer oft stelle, manchmal habe ich das Gefühl, im Einklang ist da gar nichts. Mhm. Weil in gewisser Weise bist du Passagier. Du kannst, man probiert ja auch als Landwirt, als Unternehmer nicht alles dem Zufall zu überlassen. Da können wir dann reden, da geht's beim Boden, bei Genetik, bei Pflanzen, bei Genetik, bei Tieren weiter. Da kann man Strategie entwickeln. Ich glaube, dass man in Österreich ein bisschen einen anderen Weg hat, gezeichnet durch unsere Struktur, durch unsere Berge. Aber in gewissen Fragen, wenn der Niederschlag einfach vielerorts ausbleibt, dann ist man da Passagier. Und jetzt haben wir eine Situation in Österreich, die jetzt nicht überall gleich ist. Also wir haben, wenn ich im Westen beginne, im Tiroler Oberland eine starke Trockenheit. Es gibt ja nicht überall gleich viel Niederschlag. Und ich komme aus einer Region, wo wir relativ viel Niederschlag haben, wo man mal mit ein bisschen weniger auskommt. Aber natürlich ist das oft kleinräumig unterschiedlich. Jetzt habe ich gerade mit einem Freund in Saalfelden diskutiert. Der ist jetzt vielleicht 30 Kilometer weg und der verliert einen kompletten Schnitt. Und wir haben vielleicht 15-20% weniger wie letztes Jahr. Wenn ich mit den Kollegen im Mühlviertel rede, dann haben die 50% teilweise weniger Futter gemacht bis jetzt. Niederösterreich, Südburgenland, Südoststeiermark, Teile von Kärnten sind halt stark von dieser niederschlagsarmen Zeit sehr, sehr betroffen. Und warum jetzt aktuell die Situation so trivial wird, weil aus Bauer weiß man ja wohl, dass es oft einmal im Jahresverlauf periodisch Phasen gibt, da wo es halt einfach Defizite gibt. Aber jetzt hält es halt schon ziemlich lang an. Und wenn dann die Darschnitt ausfällt bei Grünland-Regionen, wo man 4 oder 5 Schnitte macht, sondern vielleicht schon der zweite. Und wenn dann der Silomais, also quasi die rettende Pflanze, die ist ein Tierwurzler, die ist trockenresistent, wenn die dann auch mit 1,5 Meter dasteht, im August noch keinen Kolben angesetzt hat, dann kriegen die Betriebe wirklich ein Problem und dann wird natürlich, dann wird die Situation sehr ernst und in der befinden wir uns jetzt.
Bevor wir vielleicht noch ein bisschen zu deinem Betrieb oder zu eurem Betrieb gehen, wie du das oder wie ihr das konkret merkt, neben dem, was du gerade schon beschrieben hast, das macht ja irgendwie Sorge, noch einmal eine Frage. Jetzt sind das ja Entwicklungen, du hast selber gesagt, die Landwirtschaft erlebt jedes Jahr ein anderes Jahr. Ihr lebt es mit der Natur, der Verlauf von Wetter, klimabedingte Erscheinungen variiert, aber on the long run werden sie extremer. Das stellen wir jetzt nicht erst seit heuer fest. Das hat man vor 2 Jahren mit diesem massiven Hochwasser, das hat man davor mit extremer Hitze, das hat man schon mit langen Trockenperioden. Also es kommt so schleichend, aber es kommt. Jetzt ist halt zum ersten Mal wahrscheinlich ein extreme Auswirkung davon. Ist die Landwirtschaftspolitik oder ist auch die Landwirtschaft, 2 Fragen, überrascht davon, dass das jetzt so kommt? Weil ich meine, ihr seid ja eigentlich gut darin, über sehr lange Zeiten Entwicklungen auch zu prognostizieren, beziehungsweise Aufzeichnungen aus den Betrieben. Und ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass die Politik zumindest jetzt so reagiert, als wäre das über Nacht eine Krise hereingetreten. Ich habe es vorhin schon gesagt, so als wäre, hätten wir Hochwasser, also hätten wir einen brutalen Hagel gehabt in ganz Österreich. Sowas ist schwer zu prognostizieren und kommt kurzfristig und dann ist ein großer Schaden da. Das, was wir jetzt besprechen, ist seit Monaten, eigentlich seit Jahren vorhersehbar. Die Klimawissenschaftler sagen selber, sie sind auch überrascht, wie schnell es jetzt eintritt. Also, was ist da passiert? Erwischt euch das am falschen Fuß?
Also mich überrascht es jetzt als Bauer konkret, mich persönlich nicht, weil das merkt man ja, dass also wie ich ein Kind war, dann hat es bei uns schon reife Tage, wir weiden unsere Kühe und wenn es reifig ist, dann kannst du es erst auslassen, wenn der Reif weg ist. Und das hat's im September schon gegeben, da hat es schon Tage gegeben, da wo reif war. Das war damals ganz normal. Heute weiß ich, dass wenn wir zum Beispiel, früher haben wir 3 Schnitte gehabt und heute machen wir 4 Schnitte. Wenn wir den 4. Schnitt im Oktober nicht machen, dann schicken wir die Rinder und Bestände nicht gut in den Winter. Und da hat sich was verändert. Das erlebe ich an meiner Tätigkeit als Bauer einfach. Und deswegen sage ich das ganz offen, das überrascht mich so nicht, weil ich bin in einer Region daheim, da wo der Niederschlag ausreichend grundsätzlich vorhanden ist. Und wenn da der Oktober noch fast der Vegetationsmonat wird, hat das für uns die Auswirkung gehabt, dass wir jetzt bei uns Silomaisbestände oder teilweise Ackerbau in einer ganz anderen Chance wieder nutzt, weil dies heute viel besser möglich ist, als wie es früher gegangen ist. Und jetzt ist halt die Frage, und die beschäftigt uns natürlich stark, diese Unwetterereignisse, die werden punktuell stärker. Also, dass jetzt da mal 50, 60 Liter in kürzester Zeit Regen, das beschäftigt die natürlich massiv, weil da musst du Gedanken machen, blöd gesagt, im Wald oder am Berg beginnt's, wie kriegst du das Wasser? Und da muss jeder mithelfen und jeder mitdenken, beim Forstweg besser zurückhalten oder wie können wir die Flächen so bewirtschaften, dass sie so gut wie möglich bewirtschaftet sind, weil wenn die Alm mit Vieh bestoßen ist, dann ist der Humus viel, viel mehr Wasser zu speichern imstande, als wir, wenn das nur mehr brach ist. Oder wie sind unsere Waldbestände? Weil sind die ausgewogen vom Altersstruktur betrachtet, von der Sorten, von dem Ansatz her. Das geht dann weiter bis zur Weide, bis zum Dauergrünland, bis zum Acker. Die Leute hätten ja am liebsten als Blumenwiesen. Aber Faktum ist, dass die Blumenwiese eine Magerwiese ist, viel weniger Wasser speichern kann, als wir vernünftig bewirtschaftete das Dauergrünland mit 3-4 Schnitten. Da gibt es ja Langzeitversuche und Gumpenstau. Da gibt es halt, sagen wir, von der Idealvorstellung des bunten Bildes und der Realität halt vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen einen Zielkonflikt. Deswegen freut es mich, dass wir über die Themen reden können. Und da überrascht es mich nicht. Und auf deine Frage, Politik, da stelle ich mir halt die Frage, am liebsten ist ja mir als Bauer die Politik gibt in seinen guten Rahmen. Mhm. Und ein ganz wesentlicher Bereich ist, wie kann ich mich gegen ein gewisses Risiko versichern? Und da gibt's die Hagelversicherung, die ist ja wohl bekannt. Und bei der Hagelversicherung, bei den Prämien, da zahlt ja die öffentliche Hand da relativ viel. Ich glaube, also 55% im Kopf dazu. Das heißt, wenn ich hagelversichert bin, dann kann ich mir natürlich aussuchen, wie stark versichere ich meinen Betrieb. Unser Betrieb ist logisch auf Hagel, Sturm, Trockenheit, Rinderausfall und Seuchen abgesichert. Die Prämie ist mir immer zu hoch, das sage ich auch ganz offen.
Wie bei jeder Versicherung?
Ja, wie in jedem. Ich glaube, in der Gesellschaft ist jede Vollkaskoversicherung gefühlt teuer, oder?
Ja.
Und da ist es auch so. Und da erwarte ich mir, dass die Politik einfach einen guten Rahmen schafft. Die Strategie, wie jetzt als Bauer und dass die Politik ermöglicht, dass sie unsere Bundesanstalten mit diesen Themen beschäftigen können. Weil da gibt's ja heute, es gibt ja schon jahrzehntelang Züchtungsarbeit in Gumpenstau, wo ich auf alpine Hochlagen züchte, oder in Gumpenstau steht eine Klimgrasanlage, wo ich Klimaveränderung simuliere, wo ich Niederschlagsdefizite und höhere Sonnenstunden simuliere, und mit diesen Informationen will man dann so quasi resistentere Pflanzen züchten. Und das ist das, was man von der Politik erwartet. Ja, natürlich ist jetzt die Frage, wenn es so krass ist wie heuer, dann gibt es halt Leute, die sagen, jetzt muss man bitte den Katastrophenfonds öffnen, weil wenn ein Betrieb nur mehr 50% vom Futter hat, nachher ist das eine schwierige Situation. Und ich glaube, dass halt dann die Bauern denken ja wohl viel nach. Die werden halt unterschiedlich, individuell werden die Fälle gelöst. Die einen werden ein bisschen Futter zukaufen, weil sie vielleicht die Möglichkeit haben, und werden vielleicht zugleich den Bestand ein bisschen abstocken. Und so hat jetzt da jeder seine Strategie. Vom Gießkannenprinzipien halte ich wenig. Und ich halte da wenig, wenn man so, das war mir wichtig, dass wir das aus Corona gelernt haben, so Helikoptermaßnahmen, wie soll ich das sagen, ohne dass ich mich jetzt komplett dumm benippt mache, mir ist wichtig, dass es Maßnahmen gibt, wo die Leute nicht ins Denken aufhören.
Schöner Satz. Ich glaube, grundsätzlich immer wichtig bei einer Unterstützung, dass es hilft, je nachdem, was es ist, aber dass es hilft, auch Dinge vielleicht weiterzuentwickeln, oder Hilfe zur Selbsthilfe, wahrscheinlich, wenn man das so formulieren kann, so simpel. Vielleicht noch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, Politik soll einen Rahmen geben, und die Dinge, die du beschreibst, was jetzt zur Forschung und sozusagen Weiterentwickeln der Landwirtschaft für die Zukunft ist, das ist ja, glaube ich, das, worauf man auch warten würde, und es würde halt helfen, wenn da jemand auch darüber spricht. Ich bin ein bisschen überrascht als Kommunikationsmensch, dass man wochenlang gar nichts sagt zum zentralen Thema seiner eigenen Klientel, und das ja auch für uns Konsumentinnen irgendwie ein sorgenvolles Szenario ist, das wir erleben. Und wir kennen uns nicht aus, wir sind alle keine Landwirte. Das heißt, ich glaube, es bräuchte mehr Einordnung. Ich habe versucht, bei der Landwirtschaftskammer Österreich weil ich ein bisschen recherchiert habe, was Klimapolitik dort an Rolle spielt. Und da gibt es auch irgendwie einiges dazu. Und dem Kontakt geschrieben, der da angeführt wird, und gesagt, könnte man kurzfristig ein Gespräch aufzeichnen. Mir ist es wichtig und würde mich interessieren, wie die Landwirtschaft sich denn vorbereitet auf diese brutalen Veränderungen, die wir jetzt erst zu Beginn haben, die noch viel dramatischer werden. Wurde zwar kurz darauf reagiert, aber dann kam die Antwort, die betreffende Person ist jetzt 2 Wochen nur auf Urlaub und dann werden sie sich melden. Und ich habe mir gedacht, ich will da jetzt niemanden reintunken, nenne auch keinen Namen, aber für mich ist es ein bisschen symptomatisch für den Umgang der Standesvertretung mit dem Thema. Und ich glaube, das könnte man optimieren, selbst wenn möglicherweise im Hintergrund ganz wahnsinnig viel getan wird. Jetzt haben wir heute gehört, die Hagelversicherung sagt, der Schaden ist jetzt schon bei 1 Milliarde. Jetzt wird einmal berechnet, was man über diese versicherten Themen hinaus noch aus der öffentlichen Hand ergänzen und tun kann. Aber es ist ein bisschen so, wir bekämpfen jetzt die Symptome, natürlich, weil man kann niemanden alleine lassen, schon gar nicht, wenn es um unser aller Lebensmittelversorgung geht. Aber mir fehlt immer noch ein bisschen so der Gedanke, ihr müsstet euch ja als Landwirtschaft und auch in der Interessensvertretung schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, das, was du ein bisschen beschrieben hast, aus Gumpenstein, der Schule mit Forschungseinrichtung. Wie können wir uns laufend so weiterentwickeln? Was bauen wir an? Wie bauen wir an? Wie kriegen wir einen gesunden Boden hin? Also ein großer Bruch letzten Endes in der Landwirtschaft so von vor 10, 15 Jahren, damit wir als Betriebe überleben. Also ist nicht eigentlich Landwirtschaftspolitik, müsste doch eigentlich die offensivste Form von Klimapolitik sein, oder?
Ja, logisch. Ich denke mal, weil du ja eingangs gesagt hast, ich habe heute mal geschaut, was heißt denn essentiell oder wie steht denn essentiell im Duden? Mhm. Und unter anderem ist auch Interpretation oder ist festgeschrieben, dass essentiell lebensnotwendig ist oder auch lebensnotwendig heißen kann in Bezug auf Lebensmittel und so. Und ich denke mir das ganz einfach so, weil du auch gefragt hast, was erwartet sie die Gesellschaft oder was erwartet sie die Landwirtschaft? Ich glaube, dass die Gesellschaft sie in letzter Konsequenz erwartet, dass wir gewisse Lebensmittelsicherheit garantieren, oder? Dass wir uns zum Gutteil selber versorgen können, dass wir geopolitisch wenig abhängig sind. So, das passt ja gerade ganz stark in dieses aktuelle, in den aktuellen Zeitraffer, oder? Und ich denke mir, als Bauer, deswegen habe ich das auch so gesagt, der Rahmen der Politik, weil was mir als Bauer erwartet, ist, dass einfach für mich als Bauer ist auch essentiell, dass die Österreicherinnen und Österreicher Österreich kaufen. Weil dies ist nämlich die beste Absicherung für den Standort. Und der Standort als solches, das ist halt einfach so, ich kenne wahnsinnig viele innovative junge Bäuerinnen und Bauern, gell? Und dieses Bild in der Landwirtschaft zur Gesellschaft, das hängt stark mit dem Thema Kommunikation zusammen. Mhm. Weil ich glaube nämlich, dass sogar in Reihen der Politiker, agrarpolitisch oder standespolitisch, die machen sich auch Gedanken, aber wir reden nicht drüber. Wir reden auch nicht mit unserer Gesellschaft drüber.
Nein, ihr redet untereinander drüber und ihr redet in einer technischen Fachsprache, die niemand außer euch versteht.
Jetzt läuft es mir gerade kalt über den Buckel, weil das ist nämlich so. Wir sind in unserer Bubble, nicht? Mhm. Und da müssen wir ein bisschen aufbrechen. Weil ich glaube nämlich, dass der österreichische Weg, von dem bin ich total überzeugt, dass das ganz was anderes ist, als der international stark industriell agrarisch geprägte Weg. Weil der österreichische Bauer hat 25 Kühe. 80% der Milch kommt aus den Bergen. Und jetzt ist halt das Mühlviertel auch eine Bergregion, ist ja logisch, weil da gibt's wenig Humusauflage, die Seehöhe ist hoch, das Klima ist rau, der Wind geht stark, und so weiter und so fort. Aber da haben wir einen Weg, der ist geprägt von Grünland, viel, viel stärker wie in anderen Regionen. Dann ist er geprägt von normaleren Leistungen, von viel mehr Zweinutzung und von all den Themen. Und der österreichische Weg ist aus meiner Sicht auch der viel resilientere Weg. Was jetzt am Ende wieder die klimarelevante Betrachtung betrifft. Und ich finde es sehr spannend, diese Fragestellung, weil allein im Ministerium, was haben wir alles für eine Diskussionen, und das wundert mich fast, so quasi Landwirtschaft und Klima gehört nicht zusammen, ja, das ist untrennbar aus meiner Sicht.
Ihr seid die, die am meisten Interesse daran haben müssen, dass man Klimapolitik betreibt, weil ihr seid die Ersten, die untergehen.
Das ist völlig logisch. Hm? Ja, das ist völlig logisch, weil das ist ja meine Lebensgrundlage. Mhm. Ist ja mein Grund und Boden. Ist ja genau das, wie kann ich mich da am besten für die Zukunft rüsten und absichern. Und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, dass man die Diskussion so führt. Und jetzt sage ich aber auch selbstkritisch als Bauer, müssen wir da halt auch bedingungslos bereit sein, in diesen Diskurs mit allen einzugehen. Und wir brauchen es nicht über soziale Medien da wo jeder die völlige Scheu von gegenseitigem Respekt verliert. Also da meine ich jetzt keine Gruppe isoliert betrachtet, sondern die Gesellschaft. Sondern wir müssen es einfach gemeinsam auf einem demokratischen Weg lösen und überlegen, was ist, also nach dem Grundsatz, die bessere Idee als der Feind der guten Idee sein.
Kommen wir mal kurz von der sozusagen strategisch-politischen Diskussion noch einmal zu deinem Betrieb. Vielleicht sagst du kurz, was du für einen Betrieb hast in Tirol, welche Sparten ihr betreut oder betreibt und wie konkret du jetzt merkst, die Dürre und alle anderen Folgen. Was alles ist bei euch heuer anders und wie geht ihr damit um?
Also unser Betrieb, das ist ein Betrieb, der wurde von meinem Opa in die 30er Jahre gekauft. Der war beim Nachbarn der jüngste Sohn. Hat logischerweise somit in der Erbfolge halt den Hof nicht gekriegt. Hat er sich dann den Nachbarhof kaufen können. Und dann ist in die 60er Jahre ist ein Lift gebaut worden. Und ich sage auch gleich, warum, dass ich das so erzähle. Und dann ist der Betrieb, ist halt immer wieder entwickelt worden. Wir haben heute landwirtschaftlich betrachtet einen Vollerwerbsbetrieb für zwei Familien. Den führe ich mit meinem Bruder Andreas. Wir melken 45 Kühe, der Rasse Flexi und Pinzgauer. Wir züchten auch Tier, logischerweise. Wir sind in einer Region Kitzbüheler Alpen, da wo wir teilweise gut mit unseren Maschinen arbeiten können, da wir natürlich auch bergige Regionen haben. Die Kühe sind im Sommer auf der Wart. Sind im Leistungsniveau so klassisch durchschnittlicher österreichischer Betrieb mit 8.500-9.000 Kilogramm Milch pro Kuh und Jahr. Die Kühe ist uns wichtig, dass sie 4-5 Kälber in ihrem Leben auf die Welt bringen, dass sie langlebig sind, Gesundheit und Vitalität hat eine große und hohe Bedeutung. Deshalb genotypisieren wir jedes Kalb, weil uns wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich bei jedem unserer Tiere das gesamte genomische Profil kennen, um einfach in der Zucht viel gezielter zu arbeiten, in der Anbahrung. Weil im Grunde ist immer die Frage, wie fit und resilient ist die gesamte Herde. Und das ist ja ganz ein großes Kapital eines Betriebs. Das sind seine Tiere. Deswegen ist einmal von vornherein klar, wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch besser. Das ist nämlich genau das Gleiche. Also Tierwohl, Tierschutz und Produktion, das ist kein Zielkonflikt. Das ist logischerweise, muss das zusammengehen. Und dann haben wir eine Flächenausstattung von 50 Hektar circa, davon sind 20 Hektar Weidefläche. Dann haben wir circa 5 Hektar Acker und 25 Hektar Dauergrünland. Da bauen wir 3 Hektar Maiso und 2 Hektar Wechselwiesen. Und sind auf 700 Meter. Dann haben wir noch Schweinemast. Wir mästen 200 Schweine im Jahr, 60 Mastplätze auf Stroh gehalten. Dann haben wir 850 Legehennen. Wir betreiben ein Biomasseheizwerk mit 450 kW und eine Photovoltaikanlage mit 240 kW Peak, eine kleine Schnapsbrennerei und ein Hofladen. Und weil ich eingangs gesagt habe, dann ist in die 60er Jahre ein Gasthaus gebaut worden. Den gastronomischen Betrieb führt eine Schwester von den bäuerlichen Brüdern mit einem anderen Bruder, der auch im Gasthaus ist. Das ist mittlerweile ein Hotel mit 160 Betten und einem à la carte Betrieb. Also ein Wirtshaus und eine Skihütte. Und da probieren wir halt natürlich viele Produkte direkt in den Kreislauf zu bringen. Und deswegen habe ich das mit der Historie so betont, weil wir als Kinder sind so groß geworden. Das, was wir selber haben, werden wir in erster Linie selber unseren naheliegendsten Kunden, den Gästen des Hotels und des Wirtshauses servieren. Und das ist eine Forderung an die Politik von mir, ganz eine klare, dass wir die Anonymität, was Speisen betrifft, bis zur Gastronomie auch heben.
Vielleicht ganz kurz, darf ich dich unterbrechen. Dazu gibt es auch, du warst mit deiner Schwester ja schon einmal zu Gast in einem Podcast. Das war der erste, den wir für die AMA Marketing gemacht haben über den Tellerrand. Und da gibt es mehrere Folgen und eine davon ist mit euch beiden, weil deine Schwester im Hotel das relativ offensiv und umfassend und beachtlich praktiziert, in ihrer Speisekarte auszuweisen, wo die Hauptzutaten herkommen. Und das hat relativ viel von eurem Betrieb, oder?
Das relativ von unserem Betrieb und was nicht von uns kommt, das muss aus Österreich kommen. Bei den Hauptproduktgruppen, was Milchprodukte betrifft, was Kalbfleisch betrifft, was Rindfleisch betrifft, was Schweinefleisch betrifft, weil wir haben natürlich bei dir Schweine, was wir selber mästen, da brauchen wir mehr wie die Halm fürs Hotel selber, aber wir haben nie genug Schweinefilet. Oder wir hätten nie genug Bayrib oder Rinderfilet. Und dann habe ich halt einfach, wir setzen halt dann bei den anderen Produkten, die wir zukaufen, auf einmal Gütesiegel, weil für uns ist das das Einfachste, das Logischste. Und wir sind halt so aufgewachsen, wenn wir, und das ist auch, glaube ich, in letzter Konsequenz ganz ein wichtiger Baustein, über das reden wir ja auch nicht viel in der Gesellschaft. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nur wichtig, dass es billig ist. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das immer so die Meinung der gesamten Konsumentinnen ist, weil das wird auch sehr politisch geschürt. Von verschiedenen Gruppen, Arbeiterkammer und so. Ich will jetzt da keine politische Diskussion auslösen, aber viel wird über den Preis diskutiert, über die Wertschöpfung, die im Land bleibt. Und die Wertschöpfung, die im Land bleibt, die ist ja dann für unsere ganzen Themen, wenn es ums Klima geht, wenn es um Entwicklungsmöglichkeiten geht, ist das ja essentielle Fragestellung.
Stichwort Preis und Wertschöpfung, da muss ich dir kurz unterbrechen. Die Frage war ja, vielleicht gehen wir da jetzt zurück zu deinem Betrieb, den du gerade beschrieben hast. Wie spürt ihr denn jetzt die Dürre und die anderen Dinge, beziehungsweise was kostet euch das mehr, den Betrieb gleich aufrecht zu erhalten wie in einem normalen, unter Anführungszeichen, ja, das muss ja sehr teuer sein, oder? Müsst ihr zukaufen? Weiß ich nicht. Was macht sie alles anders als sonst?
Wir sind jetzt sicher nicht die Hauptbetroffenen, weil bei uns reden wir von 15 oder 20%, oder? Was uns das jetzt belastet, das kann man so noch gar nicht beantworten, weil da ist noch die Frage, greift die eine oder andere Versicherung? Jetzt müssen wir mal schauen, wie schaut es dann am Ende des Erntejahres wirklich aus, der Mais steht bei uns im Moment gut, muss man auf Holz klopfen, weil darf halt kein Unwetter kommen, aber eben dieses Risiko wäre versicherungstechnisch gedeckt und das kostet natürlich, ich bin immer ein Freund von dem, dass man es im Mehrjahresvergleich sieht, weil ich kann nicht das beste oder letztes Jahr ever mit einem ganz schwierigen Jahr wie seit 26 Wert vergleichen, sondern eigentlich müsste ich hergehen und sagen, nur auf den Milchpreis bezogen. Die letzten 4 Jahre, wir haben letztes Jahr 54,5 Cent Netto-Milchpreis gehabt. Und jetzt sind wir aktuell bei 45 Cent Netto-Milchpreis im ersten Halbjahr 26. Da sieht man, wie stark teilweise Agrarmärkte volatil sind in der Preisfindung. Warum ist das so? Weil die Menge der Anlieferung im zweiten Halbjahr 25 und ersten Halbjahr 26 kumuliert bei 6% plus war. Und zwar nicht in Österreich, sondern in ganz Europa, bei den wesentlichsten Milchländern. Und dann ist bei Milch ein großer Marktdruck entstanden, logischerweise, obwohl der Milchmarkt gesamt wachsend ist, weil die Rohproteinfraktionen, wie zum Beispiel Frischkäse oder Kier oder andere Proteinfraktionen oder auch
Käse. Der Protein-Hype hilft, oder?
Der Protein-Hype hilft und ich glaube, dass das nicht ein Hype ist, sondern dass das eher nachhaltig ist.
Das bleibt.
Bei natürlichen tierischen Proteinquellen und das verändert ja gerade die Gesellschaft ein bisschen in der Ernährungsfrage und das hilft uns. Und dann, wenn ich jetzt wieder auf den Milchpreis zurückgehe, wenn ich mir die letzten 4 Jahre seit Corona, weil da haben wir ein bisschen da haben wir ein neues Preisniveau gekriegt, kostenseitig wie produktseitig, sehen wir im Durchschnitt so circa bei 41,50 Cent gewesen. Und wenn ich jetzt den Vergleich von 41,5 zu 54,5 oder zu 45 Cent nimm, dann relativiert es wieder deutlicher. Und deswegen kann ich dir die Frage gar nicht so dezidiert heute noch beantworten. Mhm. Aber natürlich wird es die Betriebe kosten. Aber ich sage, unser Geschäft läuft dann so, die Mengen werden logischerweise zurückgehen. Im Moment merkt man schon, dass aktuell pro Woche in Österreich 1000 Schlachtkühe mehr wie in den Vergleichszeiträumen davor geschlachtet werden. Das ist einfach deshalb, weil jetzt teilweise Bestände gezielt abgestockt werden. Ich habe heute zum Beispiel mit dem Lars Konrad telefoniert vom Ministerium, der rechnet damit, dass die Kühe irgendwie gegen Ende des Jahres minus 20.000 sein werden. Also wir haben, glaube ich, 600.000 oder so. Oder 550.000 Herdebuchkühe, also die unter Zucht stehen in Österreich. Und das sind so die Ausbüsse. Und ich persönlich gehe davon aus, dass dann die Milchmengen wieder zurückgehen. Das heißt, in weiterer Folge, der Produktpreis pro Kilogramm Rohmilch wird dann wieder sukzessive steigen. Es kommt dann auch vielleicht durch die geringere Menge in der Produktion wieder ein stabilerer Preis zustande. Und das ist dann das, was dann in letzter Konsequenz wieder ein bisschen kompensiert. Und jetzt ist halt die Frage, einzelbetrieblich betrachtet, wie stark bin ich betroffen? Und wie löse ich mein Problem? Aber zumindest die Produktpreise werden steigen.
Und Produktpreise, sagen wir wieder bei uns Konsumenten, ich finde zum ersten Mal, aber seit langem, merkst du jetzt, dass die breite Öffentlichkeit auch Interesse hat an was da gerade passiert, wie es der Landwirtschaft geht, was man tun kann und Fragezeichen hat, weil eben wir sind ja keine Profis, wir können nur beobachten. Und da kommt natürlich in der Diskussion auch immer wieder das Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, dass die Sorge da ist, dass durch verminderte Bestände, durch verminderte Ernte die Preise, die Lebensmittelpreise wieder sehr stark steigen werden. Das in einer Zeit, wo wir die letzten Jahre ohnehin ein dominantes Thema hatte. Lebensmittel werden teuer, Essen ist teuer, alles wird teuer. Und das ist eine heikle Diskussion, finde ich. Ja, weil da steht gegenüber das Thema Wert und Wertschätzung von Lebensmitteln und Qualität und auf der anderen Seite die Unlösbarkeit für viele, weil das Geld nicht vermehrbar ist. Irgendwie. Was erwartest du da, beziehungsweise wie geht's ihr damit um? Also auch als große Molkerei, ihr habt ja viele tausend Milchbäuerinnen und Bauern, glaube ich, die euch beliefern. Das heißt, ihr seid schon marktbeeinflussend auch irgendwie, weil einfach solche Mengen von euch kommen. Wie ist da deine, was erwartest du dir da?
Grundsätzlich, man muss jetzt das ein bisschen größer betrachten, weil die Berglandmilch mit ihren 7600 Milchbauernhöfen, wenn man so will, denen ja die Molkereigenossenschaft zu 100% gehört. Wir haben ja da keine anderen Gesellschafter bei uns. Die haben wir ja jetzt die letzten Monate ja deutlich einen geringeren Milchpreis gehabt, schon vor eigentlich der Trockenheit. Aufgrund dessen, dass wir letztes Jahr so gutes Futter ja hatten und die Menge so gestiegen ist. Weil die Menge ist nicht deshalb gestiegen, weil die Bauern alles geändert haben, sondern weil die Qualität des Futters in der Energiedichte und in der Konservierung einfach so gut war. Und jetzt muss ich mal grundsätzlich festhalten, die letzten Jahre im Schnitt sind die Lebensmittelpreise nicht die Inflationstreiber geworden. Ja, Lebensmittelpreise haben sie auch erhöht, aber die tatsächlichen Inflationstreiber, die relevanten Inflationstreiber, waren Lohnstückkosten und Energie und Mieten. Die Lebensmittelpreise, es hat jetzt, wenn man es periodisch kurzfristig betrachtet, dann hat es Perioden gegeben, wo es dann ad hoc ein bisschen teurer geworden sind, aber im mehrjährigen Vergleich sind die Lebensmittelpreise, wenn man so will, normal mitgewachsen in der Preisentwicklung. Und die Frage ist, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das wissen wir natürlich auch, dass es viele Leute gibt, da wo es Geldtaschen jetzt, wo man sich das genauer einteilen muss. Deshalb sehen wir ganz klar diejenigen, die was sagen, nein, wir liefern wir liefern jetzt nicht nur Marke, sondern wir liefern sogar dem Handel Eigenmarken. Und was in letzter Konsequenz immer so ist, man muss wissen, jeder zweite Liter in Österreich wird exportiert bei Milch. Der Heimmarkt wird immer zuerst bedient. Weil wir natürlich auch wissen, dass die heimischen Konsumenten, die sind, die in letzter Konsequenz hoffentlich dann auch zu ihrer eigenen Landwirtschaft stehen. Weil ich denke mir jetzt gerade bei Milch, kann man ja nicht egal sein als Gesellschaft, wo kommt das Zeug her? Bei uns habe ich deutlich einen höheren Standard, ich bin Gentechnik frei. Ich verzichte auf jegliche Futtermittel aus Übersee. Also europäische Futtermittel, es gibt keinen Regenwaldsoja, es gibt kein Palmöl, es gibt vielerorts kein Glyphosat im Einsatz. Und das sind Dinge, die können mir ja nicht egal sein, weil die sind ja viel ressourcenschonender, als wir, wenn es jetzt international nur um den Billigstpreis geht. Und deshalb denke ich mir, das Kräfteverhältnis, da mache ich mir manchmal eher um die bäuerliche Welt Sorgen, weil der Handel ist natürlich konzentriert. Und der Handel, habe ich das Gefühl, ist natürlich seinen Kunden sehr verpflichtet.
Ja, und wir haben uns alle an Rabattierungen und an Aktionspreise gewöhnt. Das haben wir natürlich auch trainiert drauf als Konsumgesellschaft. Und dann ist immer schwierig, wenn dann einmal irgendwo ein Ausreißer drinnen ist, beziehungsweise nachzuvollziehen, warum, woher die Teuerung kommt. Zum Abschluss. Wenn du drei Wünsche frei hättest, und zwar an die Landwirtschaftspolitik, an die Landwirtschaft selbst und an uns Konsumentinnen und Konsumenten, angesichts dessen, wie jetzt sich Klima und damit Wetter und Wetterauswirkungen und Extremereignisse entwickeln werden. Das wird mehr werden, es wird bleiben, es wird mehr werden, es wird anders werden, wir werden es nicht mehr prognostizieren können, es wird kleinteiliger. Das Wasser, das jetzt verdunstet, muss irgendwann einmal wieder runter, dann kommt man wieder hoch. Also es wird extremer, etwas, was wir nicht gewöhnt sind in Mitteleuropa. Du dazu drei Wünsche frei hast, an die Politik, an die Landwirtschaft und an uns Konsumentinnen. Was würdest du wünschen?
So frisch wie im August vor Weihnachten.
Genau.
Naja, an die Politik habe ich einen konkreten Wunsch, weil ich mir einfach total sicher bin, dass der einfach am meisten Wertschöpfung absichern würde. Das ist die Herkunftskennzeichnung, vollinhaltlich bis zur Gastronomie. Das ist ganz klar das wichtigste Projekt, jetzt in diese Transformationsphase zu schicken für mich, weil das einfach das Zusammenleben völlig normalisiert, weil auch der Konsument das Recht hat, wohin, was her. Weil gerade in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, Klima, Spritpreise hoch, denken ja die Leute noch viel, viel mehr über das nach und dann möchten sie es ja beim Wirt auch wissen. Das ist einmal der Wunsch an die Politik und an die Landwirtschaft, an uns selber. Da denke ich mir, ja, da müssen wir uns viel mit den Fragestellungen beschäftigen, selbstkritisch. Das geht nur beim Strom. Wie können wir den gut speichern, dass wir in der Mittagszeit den produzierten Strom selber so gut wie möglich am Hof nutzen? Das sind die ganzen Wasserressourcen. Das ist jetzt ein voller lapidares Beispiel, aber dann muss ich mir halt überlegen, alle Weidetränke auf Schwimmerbetrieb umzustellen, und weil ich halt nicht mehr dauernd überall alles laufen lassen kann. Da muss ich halt einfach ressourcenschonendere Wege finden. Wir müssen uns auch die Frage stellen, nicht wie ein großer Traktor sei, sondern mit wie wenig oder wie energieeffizient kann ich die Ernte heimbringen. Und da werden uns auch vielleicht die Fragen der Elektrizität beim Mäher oder Mama mit Doppelmesser, da gibt es ganz früh Entwicklung und Fragen dazu. Wie man das der Gesellschaft erklärt, da bin ich selber auch wenn du beim Arbeiten bist, dann kannst du halt nicht immer alles an die Leute erklären, aber ich bin ja zumindest durch unseren Betrieb ja sehr mit viel mit Kunden konfrontiert. Das passt gut. Und was ich mir einfach von der Gesellschaft wünsche, ist, dass man einfach, dass man uns überlegt, dass das, was man kaufen, hochwertiger kaufen, vielleicht eine Spur weniger wegschmeißen und dafür auf die heimischen Lebensmittel zurückgreifen. Das ist der Punkt. Da, wo ich weiß, was herkommt, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn man nicht so genau weiß, wie es läuft, dann hat man fast mehr Vertrauen in das, wo es nicht so genau weiß. Und das ist irgendwie komisch, denke ich mal.
Ein schöner Abschluss, lieber Stefan. Ich danke dir für deine Zeit und dass du so kurzfristig bereit warst, mit mir über die aktuelle Situation der Landwirtschaft zu sprechen.
Gerne. Es war mir eine Ehre.